Herr, vernimm mein Gebet. Und erhöre mich, denn ich brauche deine Hilfe. Beschütze mich, denn ich bin dir treu. Rette deinen Diener, der auf dich allein vertraut. Du bist mein Gott. Hab Erbarmen, Herr, denn ich rufe unablässig zu dir. Schenke mir wieder Freude, Herr, denn mein Leben liegt in deiner Hand. Herr, du bist so gut und immer bereit zu vergeben, voller Gnade für alle, die dich um Hilfe bitten. Höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Flehen. Zu dir will ich kommen, wann immer mich die Sorgen überwältigen, und du wirst mich erhören. Herr, kein anderer Gott ist dir gleich. Und niemand kann tun, was du tust. Herr, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und dich anbeten und deinen Namen preisen. Denn du bist groß und tust Wunder. Du allein bist Gott. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott. Ich will deinen Namen stets verherrlichen, denn deine Liebe zu mir ist groß. Du hast mich vom sicheren Tod gerettet. Gott, unverschämte Menschen greifen mich an. Grausame Menschen wollen mich töten. Vor dir haben sie keine Ehrfurcht. Doch du, Herr, bist ein gnädiger und barmherziger Gott, mit viel Geduld und voll Gnade und Wahrheit. Wende dich zu mir und erbarme dich. Gib deinem Diener Kraft. Ja, rette mich, denn dir diene ich. Herr, gib mir ein Zeichen deiner Güte. Dann werden sich alle, die mich hassen, schämen, weil du mir hilfst und mich tröstest. Nach dieser Woche hatte ich den Eindruck, dieser Psalm 86 täte uns gut. Nach der ersten Erschütterung am letzten Samstag, wie Stefan schon eingeführt hat, entwickelte sich die Woche, keiner wusste, wie es weiterging, und unser Alltag ging weiter. Und natürlich waren wir mit unseren Gedanken nicht den ganzen Tag bei dem Volk in Israel und in der Situation. Doch mehr und mehr merken wir, welche Ausmaße diese Katastrophe hat. Dieser Psalm tat uns gut oder tut mir gut in dieser Zeit, denn der jüdische König David hat ihn geschrieben. Es ist ein Gebet, offensichtlich entstanden in einer Situation von Not und Angst. Plötzlich haben diese uralten Worte jüdischer Herkunft erschütternde Parallelen zu heute. Denn in diesen Tagen ruft das ganze Volk Israel nach Schutz und Rettung vor den Terroristen der Hamas. Grausame Menschen wollen mich töten. Wir mussten hören und teils sehen, was das bedeutet, wenn grausame Menschen töten. So viele Menschen wie möglich, nur weil sie zum Volk Israel gehören. Ich habe mich einmal mehr gefragt, warum jüdische Menschen nicht mal in dem einzigen Schutzraum, den sie auf der Welt haben, bewahrt sind vor Angriffen. In dem Land, was ihnen völkerrechtlich gehört. Geht es wirklich nur um strittige Landstriche? Geht es um Glaubensüberzeugungen? Woher kommt dieser irrationale Hass? Stefan hat es schon angedeutet und dem stimme ich zu. Ich glaube, all das hat seinen Grund letztlich darin, dass dieses Volk erzählt, warum es sie überhaupt gibt. Nämlich, weil Gott dieses Volk gegründet hat. Es ist sein Volk. Gott hat in die Geschichte dieser Welt hineingesprochen, und Abraham verheißen, dass seine Nachkommen ein Volk werden würden. Nicht ein Volk wie andere Völker, sondern ein Volk, durch das Gott alle Menschen dieser Welt segnen will. Und tatsächlich, Jesus, der Erlöser der Welt, ist aus diesem Volk hervorgegangen. Gott wurde in ihren Reihen in Jesus menschliche Wirklichkeit und bot ihnen die Erlösung von ihrer Schuld an. Erlösung, die sie brauchen, genau wie jeder andere Mensch, wie du und ich. Und so ist und bleibt Israel mit seiner jahrtausendealten Geschichte wie ein Gedenkstein Gottes in unserer Welt. Weil es Israel gibt, muss jeder Mensch sich mit der Wirklichkeit Gottes auseinandersetzen. Und zwar nicht mit einem Gott, der eine namenlose Kraft ist, die man bestenfalls vermuten kann, die man mit reinnehmen kann in sein Denken und Leben oder auch nicht, sondern mit einem personenhaften Gott, der sich in dieser Welt gezeigt hat, der einen Namen hat, der in dieser Welt wirkt und zu uns spricht und der uns damit zu seinem Gegenüber macht. Jeden von uns. Ob wir es glauben und wollen oder nicht, wir sind Gottes Gegenüber. Er sieht uns. Er antwortet uns und wir antworten ihm. Oder eben auch nicht. Wenn es Gott nicht gäbe, gäbe es auch Israel nicht. Aber es gibt dieses Volk Israel. Schon auf einer über 3000 Jahre alten ägyptischen Stele wird dieses Volk erwähnt. Und es gibt es immer noch. Nach all den Jahrhunderten der Verfolgung, Verstreuung und Vernichtungsversuche, es gibt dieses Volk Gottes und der Gott, von dem sie sprechen, nennt sich Ich bin da. Und so ist jeder Kampf gegen Israel, ob versteckt, offen oder in seiner ganzen Grausamkeit, letztlich gegen Gott gerichtet, wie Stefan auch schon sagte. Damit wird bei diesem schrecklichen Überfall ein geistlicher Kampf sichtbar. Und tatsächlich hatte und hat die menschenverachtende, nicht enden wollende Wucht der Terroristen diabolische Züge. Völlig verführt zum Bösen. Und die Verführung wirkt bis in unsere Straßen, wo Menschen jetzt völlig verblendet Israel anklagen. Das hat nichts mehr mit Verstand zu tun. Das ist nicht mehr rational. Das ist nicht mehr erklärbar und begründbar. Da wirkt etwas anderes. Das heißt nicht, dass in Israel alles gut wäre. Schon im Alten Testament hat Gott sie dauernd kritisiert und auch jetzt gelten für sie die Menschenrechte. Das sei klar gesagt. Mir geht es hier auch nicht um Politik, sondern um den Versuch einer geistlichen Einordnung dessen, was wir diese Tage erleben. Ich behaupte, dass jede Ablehnung jüdischen Lebens, jeder Antisemitismus im Kern eine Ablehnung Gottes ist. Genau wie David, der König der Juden, es sagte, die Menschen, die ihn angriffen, wollen nichts von Gott wissen. Vor dir haben sie keine Ehrfurcht. Und das war für ihn nicht nachvollziehbar. Sein ganzes Vertrauen legte er auf diesen Gott. Sein ganzes Leben war er mit ihm unterwegs und gesegnet von ihm. Gott ist doch vollkommen gut. Darum beschrieb er ihn. Und dieses Beschreiben des Wesens Gottes hat nichts, aber auch gar nichts Bedrohliches. Doch du, Herr, bist ein gnädiger und barmherziger Gott mit viel Geduld und voll Güte und Treue. Diese Aufzählung von Wesenszügen Gottes hat David sich nicht selbst ausgedacht. Sie sind ein Zitat aus 2. Mose 34, Vers 6. Gott rief dort Mose noch einmal auf den Berg, an dem er die 10 Gebote empfangen hatte. Ihr kennt die Geschichte, des goldene Kalb unten wurde gebaut. Mose kam runter, stinksauer, hat die Tafeln zerbrochen. Und so ruft ihn Gott noch einmal herauf und es ging um diese 10 Gebote, die er noch mal bekommen sollte. Und dann passierte Erstaunliches. Gott beschrieb sich selbst. Und der Herr stieg in der Wolke herab und er stand dort bei ihm, Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, also Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und groß an Güte und Treue. So bin ich, sagt Gott. Barmherzig, gnädig, geduldig oder langmütig, gütig und treu. 5 Eigenschaften Gottes, die er selber über sich aufzählt. Sie kommen so im Alten Testament an vielen Stellen zitiert immer wieder vor. Genau diese Worte schauen wir uns in dieser Predigtreihe an, die wir gerade haben. Ich bin. Am Anfang noch die Großzügigkeit dazu wegen Erntedank und am Ende schauen wir noch auf seine Gerechtigkeit. Wie geht es euch mit dieser Beschreibung Gottes? Sie ist doch grundpositiv. Es gibt keinen sachlichen Grund, diesen Gott abzulehnen, sich von ihm abzuwenden oder gar gegen ihn zu kämpfen, es sei denn, man stellt seine eigene vermeintliche Erkenntnis vor Gottes Selbstbeschreibung und lässt sich verführen. Du bist ihnen völlig gleichgültig, stellt David fest. Leider passierte das damals und passiert das heute auch noch millionenfach, dass Menschen nichts von Gott wissen wollen, sich von ihm abwenden. Und jeder hat da seinen Grund und ich möchte jetzt auch hier nicht eine Enge aufbauen. Wenn du persönlich an einem Punkt stehst, wo du deine Schwierigkeiten hast mit Gott, vielleicht bist du auch schon lange unterwegs und bist gerade am Neusortieren, was ist dieser Gott und wie ist dieses Bild von ihm, was ich hatte und was aber Risse bekommen hat und so weiter. Das ist alles ein guter Prozess, darum geht es mir nicht. Wenn du auf der Suche bist, such weiter. Es geht darum, von diesem Gott nichts wissen zu wollen, sich von ihm abzuwenden. Und wie hält Gott das aus? Wie hält Gott es aus, dass seine Geschöpfe, die er jedes mit Liebe und Kreativität und Hingabe im Mutterleib geformt hat. So bist du entstanden, weil Gott dich wollte. Und jeden Menschen. Und wie Menschen sich abwenden von ihm, wie hält er das aus? Wir sind doch seine Geschöpfe. Nun, Gott hat Geduld. Er ist langmütig. Gott ist die Liebe und wie wir in 1. Korinther 13 ab Vers 4 lesen, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das ist das Wesen Gottes. Liebe ist geduldig, darum ist Gott geduldig. Darum hält er uns aus und gibt uns Zeit zu erkennen und zu wachsen und zu suchen und zu reifen und hoffentlich bei ihm anzukommen und immer mehr in das hineinzuwachsen, was er in uns schon lange sieht. Er hält uns aus, nicht weil er gleichgültig oder nicht durchsetzungsstark wäre, sondern weil er uns gewinnen möchte. So ist Gottes Geduld gleichzeitig eine Herausforderung an uns. Paulus fragt sehr herausfordernd, ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Weißt du, dass Gott dich zu sich bewegen möchte? Immer, immer möchte er das. Er weiß von deiner Sehnsucht nach Heimat und Halt. Er hat ein Ziel für dich. Nachdem er sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hatte, erduldete er es in der Wüste, wir haben es gehört, 40 Jahre lang, ihre Nörgeleien und ihre Frechheiten ihm gegenüber. Ach, wollen wir doch lieber zurück, lieber nach den Fleischtöpfen in Ägypten. War das so schön, früher war alles besser. Paulus beschreibt das in der Apostelgeschichte. Mit großer Geduld, da ist es wieder, ertrug er sie während der ganzen Zeit, die sie in der Wüste zubrachten, etwa 40 Jahre lang. Gott hat Geduld, weil er ein Ziel hat. Damals hatte er das Ziel, sein Volk in das Land zu bringen, was er ihnen zum Besitz geben wollte, damit sie dort leben könnten. Dort sollten die Völker der Welt durch sie, durch dieses von Gott gegründete Volk, Gottes Güte sehen und zu ihm hingezogen werden. Wer nach Israel konnte, sollte spüren und schmecken, wie wohltätig es ist, wie wohltuend es ist, mit Gott in Verbindung zu sein. Und Gott hatte Geduld, um uns zur Umkehr zu bewegen. Was er mit Israel begonnen hat, soll durch die Gemeinde Jesu weitergehen. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenkt euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christusgemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Mund preist. Das, was in Israel begonnen hat, an Manifestation der Güte Gottes, der Geduld Gottes, der Barmherzigkeit, der Gnade Gottes, der Herrlichkeit Gottes, soll weitergeführt werden in der Gemeinde. Auch durch unsere Geduld. Wie durch die anderen Wesenszüge, die wir in dieser Predigtreihe betrachten. Auch durch unsere Geduld soll an uns etwas von Gottes Art sichtbar werden in dieser Welt. Wir sind hineingenommen in den Priesterdienst an dieser Welt. Und so gibt Gott seine Geduld durch seinen Geist in unsere Herzen. Geduld wird in Galater 5, Vers 22 aufgezählt als Frucht des Geistes. Kommen wir also in eine Situation, kommen wir mal in unseren Alltag, die uns aufregt oder beunruhigt, können wir um Geduld beten. Denn es ist ein Wesenszug, den Gott in uns hervorbringen möchte. Geduld, um eine unangenehme Situation auszuhalten. Geduld, wenn sich Dinge nicht zum Guten entwickeln. Oder Geduld, wenn wir an Menschen leiden. Geduld muss man üben. Und Geduld hat Frucht zur Folge. Jakobus schreibt in seinem Brief: Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Da seufzt man immer ein bisschen, ne? Wenn man das so hört von Jakobus, der ist so fürchterlich pragmatisch. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Oh. Trainingslager. So ist der Alltag manchmal, ne? Bei der Arbeit, beim Autofahren, immer muss man Geduld üben. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Gott möchte uns formen und dafür brauchen wir manchmal dieses Stolpern, dieses Ruckeln, dieses Nicht-Glattlaufen. Wir brauchen Geduld, um letztlich auch mit der Gebrochenheit dieser Welt leben zu können. Wir bräuchten keine Geduld, kein Aushalten, keine Langmut, wenn es keine Gebrochenheit gäbe, keine Sünde gäbe, oder? Dann wäre alles fein. Dann müsste man nichts aushalten. Könnte man alles feiern. Aber es gibt sie, die Sünde, in dieser Welt und in uns selbst. Und so wie Gott Geduld mit uns hat und uns in unserer Gebrochenheit aushält, sollen auch wir einander begegnen. Und jetzt hast du vielleicht Menschen vor Augen, mit denen du so deine Schwierigkeiten hast. Und du kannst innerlich, wenn du in die nächste Begegnung gehst, schon seufzen und denken, oh, hoffentlich halte ich das aus. Oder du kannst die Perspektive wechseln und sagen, und jetzt werde ich Geduld üben, weil Gott in mir Geduld hervorbringen möchte. Und er wird mich reifen lassen an diesem Menschen. Dieser Mensch ist meine Aufgabe. Hat er für dich ausgesucht. Können wir mit ihm darüber diskutieren, vielleicht das eine oder andere Mal? Deine Sache. Aber versuch, die Perspektive zu wechseln, wenn in solche Situationen auf dich zukommen, zu sagen, es ist nicht eine Last, die dort kommt. Natürlich wird es schwierig sein, aber es ist eine Aufgabe, an der ich wachsen kann. Und dann, statt dass du schon Argumente zurechtlegst und die Wut schon aufbläst, beginne diesen Menschen zu segnen. Beginne ihn von Gottes Sicht aus zu betrachten. Wünsche ihm Gutes. Versuch positiv über ihn zu denken und auf ihn einzuwirken in der geistlichen Kraft, die dir gegeben ist. Menschen zu segnen, Fürbitte zu halten, für die Feinde zu beten, wie Jesus es gesagt hat. Das ist es, was uns weiterbringt. Und würden wir solche Menschen nicht in unserer Umgebung haben, dann könnten wir nicht an ihnen wachsen. Geschwister, so schreibt Paulus am Kolosserbrief, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Die Früchte der Geduld, Reife, Vergebungsbereitschaft und Einheit. Darum ist es so tragisch, dass Geduld heute kaum noch einen Wert hat. Wenn man mal genau darüber nachdenkt, ich habe überlegt mit dem Predigtthema Geduld, hat das was mit meinem Alltag zu tun? Und je mehr ich darüber nachdenke, achtet mal drauf. Auf etwas zu warten, wird mehr und mehr als Zumutung empfunden. Oder? Die Online-Bestellung soll morgen da sein. Die Ampel muss für mich natürlich grün sein. Die Antwort im Chat müsste sofort kommen, bitte. Warum ist der Haken noch grau? Und natürlich müssten die Menschen so sein, dass sie mir passen. Strengen sie mich an, wende ich mich ab. Da ist so etwas entstanden, so eine Ungeduld. Und Ungeduld ist eine große Last, weil Ungeduld immer der Vorhof zum Zorn ist. Ja? Können wir das nachvollziehen? Wenn ich mit einem Menschen ungeduldig bin, dann noch mal ein bisschen warten und noch mal ein bisschen aushalten und irgendwann, ne, da brodelt es. Geduld dagegen ist ein großer Segen. Deswegen wandle sie um in einen Segen, die Ungeduld mit dem Menschen, der dir schwerfällt. Wir sollen darum beten, dass unsere Geduld in uns wächst zum Segen für uns und unsere Mitmenschen. Es wird auch dir gut tun. Irgendwo wird dein Körper an seiner schwächsten Stelle dann ausbrechen, wenn du immer diesen versteckten Schorn mit dir rumträgst. Es ist eine große Last, die Ungeduld. Und damit sei eine weitere Facette des Wesens Gottes in uns sichtbar wird und so Jesus für unsere Nächsten erlebbare Wirklichkeit wird, sorge dich darum, dass die Geduld in dir wächst. Lass mich zum Schluss noch einen Gedanken mit euch teilen. Was ist denn, wenn Gottes Geduld am Ende ist? Ich habe für diese Predigt den Wesenszug Gottes bewusst nicht Geduld genannt. Ich bin geduldig, sondern Langmut. Ich bin langmütig. Warum? Im Ursprungstext dieser Wesenszüge in 2. Mose 34 und auch im Rest des Alten Testamentes steht für Geduld ein Wort, was tatsächlich mit Langmut etwas besser übersetzt ist. Denn wörtlich steht dort lange Nase. Könnt ihr mir glauben oder nicht? Lange Nase, wenn es um Geduld geht. Gott ist gnädig und barmherzig und hat eine lange Nase. Steht dort. Wie kommt das? Nase steht im Hebräischen für Zorn. Das kann man auch ganz gut verstehen, wenn man es überlegt. Es beschreibt, wie sich bei höchster Aufregung unser Gesicht, oft besonders die Nase, rot färbt. Wir sagen, etwas treibt uns die Zornesröte ins Gesicht. Und wenn nun jemand eine lange Nase hat, dann braucht die Nase lange, um rot zu werden. Liegt auf der Hand. Und so ist der sprachliche Hintergrund für dieses Wort. Es ist ein bisschen seltsam, zugegeben, aber so steht es da. Jemand hat dann also Geduld, wenn er eine lange Nase hat, etwas treibt und ist eben langsam zum Zorn. Gott ist also langsam zum Zorn, wie er über sich selbst sagt. Das ist für uns erleichternd. Aber der Zorn als mögliche Reaktion Gottes steht trotzdem im Raum. Und tatsächlich wird Gottes Zorn an vielen Stellen in der Bibel erwähnt. Nur, wie passt er zu seiner Barmherzigkeit und Gnade und, Gnade und Güte und Treue und Liebe? Eben, zunächst lesen wir von Gott, dass er die Liebe ist. Wir lesen aber nicht, dass er der Zorn ist. Jetzt kommt es auf die Feinheiten an. Er kann nur zornig sein oder Zorn haben. Das ist etwas anderes. Denn selbst sein Zorn passiert aus seinem liebenden Wesen heraus. Gott ist also nicht mal lieb und mal zornig, so wie wir, wenn wir ausrasten. Wir können seinen Zorn nicht mit unserem vergleichen. Aber weil Gott immer liebt, wird er an manchen Punkten, wo diese Liebe immer und immer und immer und immer wieder abgelehnt wird, konsequent sein und den Menschen gehen lassen. Das ist dann der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist also kein emotionaler Ausraster, sondern wenn er einem Menschen sich selbst überlässt. Wenn der Ich bin da sagt, ich bin nicht mehr da, dann erleben wir den Zorn Gottes, das Ende der Geduld. Paulus beschreibt das so im Römerbrief im 1. Kapitel. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Vers 28 weiter, Gott wird ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Die Liebe zwingt nicht. Darum überlässt uns Gott irgendwann den Folgen unseres gottabgewandten Denkens und Handelns. Wenn wir ernten, was wir säen, erleben wir den Zorn Gottes. Das ist nichts, was Gott Freude macht. Und glücklicherweise sind das zu unseren Lebzeiten Warnschüsse, die uns zur Umkehr einladen, wie wir gehört haben. Aber es kommt der Tag, an dem es kein Zurück mehr gibt. Und davor will Jesus uns retten. Er nahm den Zorn, der uns galt, auf sich. Später im Römerbrief im Kapitel 5 lesen wir, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, also unter dem Zorn Gottes standen. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Das ist kein schönes Thema, ich weiß. Aber es gehört zum Paket der Geduld dazu. Gott ist geduldig, er ist langsam zum Zorn, er ist langmütig, er verliert nie die Fassung und handelt nicht überstürzt. Stattdessen ist er verlässlich und treu. Und vielleicht ist es genau der Punkt, an dem du gerade stehst, dass du auf Gottes Eingreifen wartest und dass du denkst, wie kann es sein, dass Gott das so laufen lässt? Wie kann es sein, dass Gott nicht eingreift? In deinem persönlichen Leben oder vielleicht denkst du auch in der großen politischen Weltlage, Herr, komme bald, warum wartest du noch, warum beendest du das Ganze hier nicht? Und manchmal muss ich sagen, geht es mir so. Manchmal wünschte ich mir, Gott würde einfach reinschlagen und die ganze Sache beenden, damit dieses Leid aufhört. Und Gott leidet mehr als ich daran, da können wir uns sicher sein. Gott leidet mehr als du an jeder Situation, die Geduld fordert. Vielleicht wartest du gerade auf sein Eingreifen. Dann halte an ihm fest, so wie David im Psalm 86. Er hilft und tröstet. Wenn wir auf ihn vertrauen und mit seiner Geduld rechnen, dann verlieren wir nicht die Hoffnung. Das sollte unsere Perspektive sein, was auch immer wir erleben. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Roland Werner. Geduld ist aus dem Vertrauen geboren, dass Gott zu seiner Zeit und auf seine Weise das, was richtig und was notwendig ist, tun wird. Noch einmal, Geduld ist aus dem Vertrauen geboren, dass Gott zu seiner Zeit und auf seine Weise das, was richtig und was notwendig ist, tun wird. So lasst uns in dieser Hoffnung und dieser Gewissheit gehen, dass Gott uns sieht in jeder Situation, dass er Geduld mit uns hat, dass wir diese Geduld in uns wachsen lassen können durch seinen Geist. Und dass Jesus den Zorn Gottes, der, vor dem wir sonst Angst haben müssten, überlassen zu sein, all dem, was wir angestellt haben, dass Jesus diesen Zorn auf sich genommen hat und wir bei Jesus sicher sind. Amen.